Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Wenn wir mal gemeinsam auf die Tabelle blicken, sehen wir es. Das war ein brutal, brutal wichtiger Dreier gegen Mainz. Das Polster auf Rang 16 ist jetzt auf 8 Punkte angewachsen. Aber der Heimsieg, war der auch verdient? Was sagst du denn dazu, Jonas?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ist mir ehrlich gesagt erstmal komplett egal, ob er verdient war, aber um es trotzdem jetzt mal einzuordnen, ich finde auch nicht, dass er unverdient war. Das mal vorweg. Weil, klar, wenn wir jetzt auf die Statistiken gucken, ich glaube, darauf spielst du auch an, wir haben sehr, sehr viel weniger Ballbesitz, ne? Wir haben sehr, sehr viel weniger Pässe gespielt, also Ballaktionen gehabt. Von den Chancen war es ungefähr gleich. Aber ja, wir hatten einfach nicht so viel Spielkontrolle. Aber David, eine Mannschaft, die halt in der vierten Minute in Führung geht,
guter Punkt, ja,
die hat halt einfach nicht mehr so die Spielkontrolle. Die verwaltet, gerade auch natürlich in der tabellarischen Situation, in der wir uns befinden. Und spätestens dann, wenn wir durch den Konter 2-0 nachlegen, dann heißt es halt Park de Bass. Und das kann ich in der Situation, in der Ilzer und die TSG sich befinden, hundertprozentig verstehen. Und war auch die richtige Entscheidung.
Ja, absolut. Das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Wer da in Bezug jetzt zum Beispiel auf die Ballbesitzstatistik meckert, dem kann ich wirklich nur widersprechen, weil wenn man in der vierten Minute führt, dann hat diese Ballbesitzstatistik keinerlei Aussagekraft mehr.
Und man muss 36% war es genau. Übrigens, ne?
Ja, aber es hat in diesem Fall wirklich keine Aussagekraft, weil es von Beginn an kein offenes Spiel mehr war. Und, was ja noch dazu kommt, mal was Positives, wir hatten ja nach dem ersten Tor immer noch zwei richtig gute Torchancen. Eine geht rein und die andere pariert Zentner, also ich spiele auf den Kopfball von Arthur Chavez an.
Ja, genau. Aber wir sind uns einig, ich fand jetzt nicht, dass es ein übermäßig attraktives Fußballspiel war. Es gab ein paar Toraktionen, aber denkt man die Tore von Kramaric weg, gab es jetzt keine Situation mehr, wo man sich denkt, boah, das waren Riesenchancen. Das Spiel plätscherte auch viel vor sich hin. Mainz musste das Spiel übernehmen, hatte dann natürlich das Problem, dass die beiden besten Spieler, gerade auch offensiv, ne, Amiri mit der Kreativität, der gesperrt war, und Johnny Burkhardt, der absolute Topscorer von Mainz 05, der wo eigentlich nahezu alle Tore schießt, hat auch krankheitsbedingt gefehlt. Sehr, sehr schwierige Situation für Mainz 05, sodass das einfach sehr, sehr gut für uns gelaufen ist. Aber es gehört natürlich auch zu einem Matchplan dazu, so früh in Führung zu gehen. Und deswegen muss man da auch einfach mal den Hut ziehen. Haben wir dann auch sehr souverän zu Ende gespielt.
Absolut. Und das muss man vielleicht auch sagen. Ne? Man kann da die Sache wieder von zwei Seiten sehen. Ja, wir haben ein Team geschlagen, das auf einem Champions-League-Platz stand, aber eben ohne die zwei wichtigsten Spieler. Also Mainz in dieser Aufstellung ist wahrscheinlich eher ein Mittelfeldteam. Man hat gesehen, dass trotzdem Spieler wie Nebel oder auch Viper, der ja Burkhardt ersetzt hat, gute Ansätze gezeigt haben. Aber das war schon sehr, sehr schwierig für Mainz 05 zu ersetzen. Und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn die wirklich international spielen. Weil Mainz ist so ein typischer Kandidat, der darunter massiv leiden könnte, weil der Kader einfach überhaupt nicht breit ist, aus meiner Sicht zumindest.
Ja, es ist einfach aus unserer Sicht sehr gut, aber für Mainz 05, man muss es, um den Vergleich aufzumachen, sagen, es ist wie, als wäre bei uns Anton Stach und Kramaric gleichzeitig weggefallen. Ja. So war das für Mainz 05. Nur natürlich noch, dass Burkhardt und Amiri sogar noch besser in Form sind als Kramaric und Stach.
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, ja, wir hatten da insgesamt ein leichtes Übergewicht und es war sicherlich nicht unverdient und Ich bin kein Fan eigentlich von so random Statistiken, aber weil es so extrem ist, muss man es auf jeden Fall mal erwähnen. Wir waren jetzt 2 Jahre lang bei Bundesliga-Heimspielen nicht mehr zu null. Wir haben 35 Anläufe gebraucht, bis es jetzt wieder geklappt hat. Also 34 Spiele lagen zwischen unserem letzten zu null Erfolg und diesem Spiel gegen Mainz 05 jetzt. Also wir sprechen hier vom Frühling 2023.
Ja, und dass die Mannschaft wütend darüber ist und das auch weiß und zur Kenntnis nimmt, das zeigt ja nicht zuletzt auch das Interview von Kramaric. Und Kramaric, muss man wirklich sagen, der blüht zumindest als Wortführer zu den Medien blüht er in den letzten ja, ein, zwei Saisons richtig auf. Der hat ja auch das Interview gegeben, in dem er die Übertreibung benutzt hat. Wir sind seit 100 Spielen daheim nicht mehr ohne Gegentor geblieben. Ne? Also das zeigt, und das sagt ein Offensivspieler. Ich werte das jetzt übrigens gar nicht als Angriff von einem Offensivspieler gegen die Abwehr, sondern ich glaube, er bezieht sich da auch selbst mit ein und das Trainerteam, sondern da ist einfach eine Wut drin, dass die selber merken, wir kriegen es einfach seit zwei Saisons nicht geschissen, egal gegen welchen Gegner, einfach mal kein Gegentor zu schlucken. Und das mit der Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft im Tor, das ist wirklich krass. Und da gehören viele Baustellen mit dazu. Zwei Jahre, das sind einige Trainer gewesen, das sind Dutzende Innenverteidiger gewesen, Dutzende Außenverteidiger, Dutzende Sechser. Und trotzdem hat es keine Konstellation je geschafft. Und das ist schon bedenkenswert.
Und diesen Frust, den du ansprichst, den muss man vielleicht mal verdeutlichen durch zwei, drei Zitatschnipsel, die Andrej losgelassen hat nach dem 2:0-Erfolg. Ich lese einfach mal ganz kurz einzelne Zitate vor. Das ist erst mein zweites oder drittes Interview in dieser Saison. Es ist kein Zufall, dass ich so selten rede. Ich rede immer ehrlich und die Wahrheit ist, dass viel mehr drin steckt. Wir können alles für den Verein besser machen. Wir verdienen viel mehr. Was haben wir hier noch am Ende? Das ist das Spannendste eigentlich. Angesprochen auf das Ziel oder worum es jetzt geht, hat Kramaric dann noch gesagt, es geht einfach darum, Zitat, dieses Jahr zu überleben.
Sehr deutliche Worte.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, darüber werden wir nachher noch reden, der Grund, warum unter anderem der Kicker meldet, dass es da auch intern in der Kabine vielleicht nicht so passt. Da ist natürlich dann aber immer die spannende Frage, ob das wirklich am Trainer liegt. Weil du hast es ja selber angesprochen. Wir reden über Probleme, die nicht erst seit Ilzer da sind. Die Matarazzo genauso hatte, die Breitenreiter genauso hatte. Und deswegen ist es kompliziert, das jetzt auf einen Trainer speziell zu projizieren.
Genau, und wenn man eine Sache sagen kann, ist, dass Matarazzo als Trainer sehr, sehr wenig mit dem Trainer Ilzer zu tun hat. Und trotzdem führen beide Wege, zumindest jetzt mal kurzfristig betrachtet, offenbar nicht zu einer Änderung dieses Problems.
Ja, ja, zum Beispiel auch die Gegentorsituation ganz allgemein, unabhängig von heim oder auswärts, ja. Ist absolut so. Bevor wir jetzt ja, so allgemein Wahnsinn. Werden, können wir ja nochmal kurz überlegen, ob wir noch über was Spezielles beim Mainz-Spiel sprechen wollen. Lass mich nochmal ganz kurz hier auf meinen Zettel gucken. Ja, was ich halt auffällig fand, und das hat aber auch wirklich funktioniert, kann man gerne auch mal loben, ist unser Ansatz. Ich hatte ganz klar das Gefühl, auch wenn man sich die Aufstellung anguckt, dass die erste Idee war, erstmal zu versuchen, die Mainzer mit schnellen Kontern, mit schnellem Umschalten in Bedrängnis zu bringen. Sieht man vielleicht auch durch die Aufstellung mit natürlich Touré, aber auch Bülter. Und so sind ja auch beide Tore entstanden. Und das erklärt natürlich auch ein bisschen, warum wir so wenig Pässe nur an den Mann gebracht haben, nur 70%. Naja, weil wir viele halblange und lange Bälle gespielt haben, um ins Tempo zu kommen, um das schnelle Umschalten einzuleiten. Und vielleicht ist das der Weg, den Ilzer anstrebt oder den Ilzer weitergehen will.
Ich habe ja mal vor einigen Wochen, lass es Monate gewesen sein, kritisiert, dass Ilzers Fußball ja ist, aggressiv früh drauf zu gehen und dann auch mit schnellen Flügeln über die Außen zu kontern und dass das offensichtlich sein Weg ist, aber er die letzten Wochen, Monate ohne wirkliche Außen gespielt hat. Ne, manchmal war da ein Bischof auf den Außen oder ein Kramaric mal auf den Außen oder ein Loschek. Ja. Das war die Aufstellung und deswegen hat es natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Jetzt sieht man aber ganz klar, okay, Christian Ilzer, und das ist auch natürlich der Grund für die Verpflichtung, für die sehr teure Verpflichtung von einem Touré, er möchte schnelle Flügelspieler. Das siehst du jetzt sofort dran. Bülter kommt von seiner Verletzung zurück, sofort wieder linker Flügel. Touré ist wohl im Training so langsam angekommen, hat sich akklimatisiert, sofort Stammspieler und er zeigt, was er kann. Also Christian Ilzer, und das finde ich grundsätzlich gut, möchte Tempo über die Flügel. Und klar, Tempo über die Flügel möchte am Ende jeder. Das ist sehr, sehr teuer. Aber dass es funktioniert, ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und da muss man sagen, Touré haben wir vielleicht ein bisschen zu früh abgeschrieben. Der Junge scheint schon echt was zu können und scheint für sein Alter auch diese 10 Millionen wert zu sein. Der gefällt mir richtig, richtig gut und hat das Spiel auf jeden Fall mitentschieden gegen Mainz 05.
Absolut, ja. War ich auch überrascht, wie schnell er sich dann doch akklimatisiert hat nach zwei Kurzeinsätzen, die ja eigentlich nicht gut liefen. Also der spielt momentan schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Was man vielleicht trotzdem nochmal besprechen muss, du hast ihn ja so ein bisschen, ja, gedisst, obwohl du es dann wieder relativiert hast, Haris Tabakovic. Und nicht nur vielleicht ihn im Speziellen, sondern die Situation, dass aus meiner Sicht zumindest Christian Ilzer keine Ahnung hat, wen er dann auf die 9 stellen soll. Ne? Orban saß jetzt 90 Minuten draußen, darauf hätte ich keinen Cent gesetzt, Jonas. Keinen Cent hätte ich drauf gesetzt, dass das passiert, sondern wahrscheinlich 100 Euro dagegen. Weil ja Dimschi halt vorher reinkommt. Aber auch, dass Tabakovic startet, schon eher überraschend, und es hat ja auch leider wieder nicht so richtig funktioniert.
Halte ich auch absolut für Quatsch. Sorry, wenn du einen Orban holst, für das Geld, okay? Und Orban ist, wenn du auf den Kader guckst und Kramaric nicht als Stürmer begreifst, was er absolut nicht ist. Früher vielleicht, genau. Mal mittlerweile auf gar keinen Fall mehr. Er ist eher Achter als mit Stürmer mittlerweile, auch wenn er trifft. Wenn du so einen Stürmer aus der Kategorie holst und der hat schon gezeigt, dass er trifft und diese Ausrede von den ersten Wochen, dass er ausdauertechnisch noch nicht da ist, wo er hin soll, zählt auch nicht mehr. Der ist schon so lange dabei und so weiter und so fort. Und von der Verletzung habe ich auch nichts gehört. So, dann musst du einem Gift Orban auch mal zugestehen, ein paar Wochen nicht zu treffen. Ohne dass ein dahergelaufener Zweitligastürmer, der wirklich von den Anlagen her sehr, sehr wenig mitbringt, was ein Bundesligastürmer haben sollte, dich verdrängt. Meine Meinung. Das wird ihm nicht gerecht. Weil Gift Orban ist schon eine ganz andere Kategorie als ein Jadimci und ein Tabakovic. Und jetzt triffst du mal zwei, drei Wochen nicht und dann spielt ein Tabakovic, der es auch nicht besser macht von Anfang an, weiß ich nicht, was das mit meiner Psyche machen würde. Also ich schätze Orban nicht so ein, als dass es jemand ist, den sowas motiviert. Sondern der denkt sich schon auch, also bitte, bei aller Liebe, das, was Tabakovic heute gemacht hat, das hätte ich auch gemacht, nur noch besser.
Ja, und natürlich war es so, dass die letzten Partien nicht gut waren gegen St. Pauli oder Augsburg, wo er gespielt hat. Da war er nicht wirklich präsent, aber darum geht's ja nicht. Ne? Tabakovic hat jetzt, wenn man die ganze Saison sieht, ja auch schon einige Einsätze gehabt. Und die Bilanz fällt da sicherlich nicht positiv aus. Da hat Orban einen besseren Eindruck hinterlassen. Und ich kann es in diesem speziellen Fall jetzt auch taktisch nicht verstehen. Na klar, man wollte irgendwie Präsenz in der Box erzeugen, aber so wie wir gespielt haben, war das ja gar nicht nötig. Und wer stand dann an den entscheidenden Orten? Natürlich immer André mit einem perfekten Laufweg.
Wollte ich gerade noch sagen, wenn du sehr nette Worte über Tabakovic verlieren möchtest, dann erinnert er mich ein bisschen an Giroud von der Weltmeisterschaft bei Frankreich, wo man am Ende gesagt hat, Giroud hat absolut keine Tore geschossen, aber man muss sich die Situation angucken, in denen Giroud mitverteidigt hat, in denen manchmal er im eigenen 16er aufgetaucht ist, Bälle weggeköpft hat, mitgeackert hat, macht Tabakovic auch. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau als Giroud. Giroud ist ein Weltklasse-Stürmer, ist Tabakovic nicht. Aber das macht er. Ich habe Tabakovic auch dabei beobachtet, wie er im eigenen 16er war, Bälle weggegrätscht hat und war wirklich beeindruckt und dachte, oh, schön. Problem ist, bis Tabakovic dann vom eigenen 16er wieder vorne ist, vergehen 3 Werktage. So, und jetzt ist das Problem, dass Gift Orban ein so klassischer Stürmer ist von seinen Laufwegen, dass Orban bei beiden Bällen von Touré auch da gewesen wäre. Wer musste aber da sein? Kramaric. Gar nicht schlimm, dass Kramaric dann da war, aber Orban wäre da gewesen. Tabakovic war bei beiden Kontern nicht mal im Umkreis von 10 Metern. Du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Weil er halt eben mitgeackert hat hinten. Aber dann opferst du ja quasi mit Tabakovic die Stürmerposition für einen weiteren Verteidiger. Also sehr überspitzt gesagt, aber du weißt, was ich meine.
Ja, und das zeigt eigentlich nur, dass Ilzer da die Lösung für sich noch nicht so richtig gefunden hat. Aber wir haben ja letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt, dass wir die Kombi da vorne mit einem Orban ja als sehr attraktiv wahrnehmen. Klar fehlt dir dann so ein bisschen der Stürmer, die Kante, um Bälle festzumachen beim Kopfball oder so. Aber das haben wir doch jetzt seit Monaten eh nie gespielt, Jonas. Oder haben wir jemals Spiele gehabt, wo man gedacht hat, ja, hier mit dem Brecher vorne drin haben wir da 2 Kopfballtore reingedübelt. So haben wir noch nie gespielt. Das muss Jahre her sein. Das war wahrscheinlich sogar vor unserem Podcast, als ein Adam Scholloi noch gespielt hat.
Ja, oder Sandro Wagner, das
Sandro waren die Wagner. Zeiten. Das war auch vor weil unserem Podcast, ne?
Also weil Sandro Wagner sich halt auch noch durchsetzen konnte gegen die IVs. Die einzigen Kopfballtore, die wir mittlerweile schießen, sind Tore. Gift Orban hat auch schon 2-3 Kopfballtore geschossen. Aber da hat er sich halt nicht durchgesetzt, sondern da war er halt frei.
Ne? Oh, der stand gut, genau. Ja, ja, ja.
Genau,
und wenn, dann ist es, war es halt bisher mal Kabak oder Chavez, der hochgestiegen ist.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn eine hohe Flanke von uns einfach mal blind, weil du quasi in der 90. Minute zurückliegst, blind nach vorne gehauen wird, dann kannst du ja eigentlich als TSG-Fan den Fernseher ausmachen, weil du ganz genau weißt, dass ein Stürmer von uns oder ein Innenverteidiger von uns das Kopfballduell gewinnt, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu null. Das ist einfach leider Gottes so. Und da ändert auch ein Tabakovic nichts daran.
Also mich würde es sehr, sehr wundern, wenn wir gegen Freiburg nicht Gift Orban sehen. Für mich scheint das eigentlich fast alternativlos.
Abwarten, abwarten. Wir haben aber, ja jetzt auch.
Aber nochmal ganz
kurz zurück zu dem Punkt. Wir haben auch Loschek wieder zurück.
Genau. Ne? Gut, Loschek könnte ich auch nachvollziehen, stimmt. Aber
mit Sicherheit.
Das ist ja der Punkt, den ich da nicht verstehe. Warum sitzt ein Orban 90 Minuten draußen und ein Yadimchi wird eingewechselt? Da bin ich ja wirklich, also fast vom Stuhl gefallen.
Ja, wie gesagt, kann ich auch nicht verstehen. Und vor allem, das war ja so ein Wechsel in der 85. Minute. Bei einer 2-0-Führung, das hätte jetzt niemandem wehgetan, wen du da jetzt von beiden einwechselst. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass Yadimchi da einen Mehrwert gebracht hat, den Orban nicht gebracht hätte. Es sei denn, Yadimchi hätte ein bisschen mehr hinten mitarbeiten sollen. Also, ne, du weißt, was ich meine. Das war eher so ein Nettigkeitswechsel noch.
Und das kann auch sein, ja. Aber gut, das muss man natürlich fairerweise zugestehen. So ein Loschek hat sich natürlich die Einwechslung durchaus verdient. Der hat auch schon einige Wochen, einige Spiele sehr, sehr positiv abgeschlossen und sich dann halt verletzt.
Ja, auf jeden Fall. Loschek ist ja auch das Gleiche, was ich über Orban gesagt habe mit seinen... Wie viel hat Orban gekostet? 12 Millionen?
Lass mich nicht lügen. Bisschen weniger, glaube ich. Ja.
Sowas, irgendwas zwischen 9, 10, 11 Millionen, sowas. Aber Loschek hat 18 Millionen gekostet. Das heißt, alles, was ich über Orban gesagt habe, zählt natürlich für Loschek in gleichem Maße.
Ja, und ich glaube, Loschek hat schon konstanter bewiesen, dass er Bundesliga-Niveau hat als ein Orban. Aber uns geht es ja eher um die Frage, warum Tabakovic wieder? Aber ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich erörtert und kommen jetzt mal zum zweiten großen Thema für heute.
David, lass mich, bevor wir diesen großen Block aufmachen, lass mich eine Frage, ich möchte dir eine Frage stellen, die Rebecca Allgeier auch an Ilza gestellt hat.
Okay.
Nämlich mit Blick darauf, dass Heidenheim ein viel schlechteres Torverhältnis hat als wir und 8 Punkte hinter uns sind. Ne? Es sind noch 5 Spiele, das heißt 15 Punkte sind noch zu holen. Heidenheim bräuchte also 8 beziehungsweise 9 Punkte von diesen 15, um noch an uns vorbeikommen zu können. War das der Klassenerhalt?
Also ich habe mir die PK diesmal tatsächlich nicht angeguckt, weil ich überhaupt nicht mit interessanten Antworten gerechnet habe. Es ist natürlich klar, dass Ilza das so nicht sagen kann. Aber was man, glaube ich, schon eindeutig sagen muss, das ist ein riesiger, riesiger Schritt gewesen, weil Heidenheim wirklich massiv an der eigenen Performance schrauben müsste und die jetzt ja auch gerade kein Momentum haben. Also eigentlich schon.
Das war jetzt aber auch eine Politikerantwort.
Naja, wir haben uns ja selbst mal schon so ein bisschen ein Ei gelegt mit verfrühten Prognosen, aber gut, sagen wir mal so, also zu 97% muss das der Klassenerhalt sein, weil wir ja irgendwie in den nächsten 5 Spielen bestimmt noch 1-2 Pünktchen holen. Von viel mehr gehe ich tatsächlich nicht aus als 1 oder 2, aber von denen gehe ich aus. Und das heißt ja, dass Heidenheim dann noch mehr holen müsste. Und du sagst es völlig richtig, wir haben ein deutlich, deutlich besseres Torverhältnis. Also auch daran müsste man schrauben. Und wenn man jetzt von 2 Punkten von uns ausgeht, bräuchte Heidenheim wahrscheinlich 11. Also 97% ja.
Ja, also Fakt ist der, Heidenheim bräuchte, wenn wir mal Bochum ausklammern, weil die ja sogar 10 Punkte hinter uns sind.
Und noch ein schlechteres Torverhältnis haben. Ja.
Heidenheim bräuchte, wenn wir ab jetzt aufhören, Fußball zu spielen, 9 Punkte. Also 3 Siege aus 5 Spielen. So, das bräuchte Heidenheim, egal was wir tun.
Ja.
Und jetzt spielt Heidenheim gegen Bayern München, gegen den VfB Stuttgart und dann gegen Bochum, Union Berlin und Bremen. Dann sollten doch eigentlich schon die Spiele gegen Bayern, Stuttgart und ich glaube auch nicht, dass sie 9 Punkte holen gegen Bochum, Union Berlin und Werder Bremen, das Ding für uns fixen. Ich finde es auch gut, dass Ilze natürlich nicht sagt, wir ruhen uns darauf aus. Aber was jetzt schon relativ klar wird, unsere Anfangsprognose, wo, du hast recht, wir sind wieder ein bisschen zurückgerudert natürlich, weil die Situation zwischenzeitlich ein bisschen anders aussah, aber wir sind jetzt bei 30 Punkten und unsere Anfangsprognose vor ein paar Wochen war ja, 30 Punkte werden reichen.
Ja.
Und ich sehe es wieder so. 30 Punkte werden halt leider Gottes einfach reichen, weil Heidenheim wird bestimmt noch gute Spiele abliefern und wird vermutlich auch in die Relegation kommen oder sich zumindest einen heißen Kampf mit Bochum liefern.
Aber die holen keine 3 Siege.
Die holen keine 3 Siege. So, und damit ist und Bochum holt auch keine 4 Siege. Und damit haben wir es einfach faktisch dann geschafft.
Ja, also und es ist auf jeden Fall schon so, dass das 2-0 natürlich eine große, große Erleichterung war. Hat man ja auch beim Torjubel, denke ich, gemerkt, obwohl da knapp 10.000 Mainzer da waren. Also, dass jetzt ein riesiger, riesiger Schritt war.
Ja, dieses Thema mit den 10.000 Mainzern, das machen wir heute nicht nochmal auf.
Nee. Ich glaube zwar nur, dass es 8.000 oder 9.000 waren, aber das spielt eigentlich auch wieder überhaupt keine Rolle. Was, denke ich, eine größere Rolle spielen sollte, ist, dass man jetzt, ja. Egal, nee, wir haben darüber schon ausführlicher mal geredet und heute ist, glaube ich, nicht die Zeit. Denn vorgestern trudelte ja wirklich für mich völlig aus dem Nichts die Meldung ein, unter anderem auch vom Kicker, dass es deutliche Anzeichen dafür gäbe, dass Ilzer nach der Saison nicht mehr TSG-Trainer ist. Und das ist ja wirklich sehr, sehr überraschend. Also die Meldung ist vom Montag. Also das Spiel gegen Mainz war bereits gewonnen und auch die TSG-Verantwortlichen wussten also, ja, das war quasi der Klassenerhalt. Nichtsdestotrotz sind solche Meldungen vom Kicker immer relativ ernst zu nehmen. Wir machen jetzt diesen Podcast fast 5 Jahre und haben deswegen gewisse Erfahrungswerte. Es wurde auch ein bisschen damit begründet, unter anderem, dass die Stimmung nicht gut sei und sich ja auch relevante Aspekte nicht verbessert oder verändert hätten. Also es sei kein klarer Spielstil erkennbar, die Gegentorproblematik habe sich nicht verbessert und so weiter. Und das ist auch nicht unbedingt falsch. Trotzdem sollten wir vielleicht auch mal kurz Stellung beziehen dazu. Aber ich habe ja erstmal auf Instagram unsere Hörer um eine Stellungnahme gebeten und ich glaube, wir haben 11 oder 12 Nachrichten bekommen. Jonas, was vermutest du denn war denn die Tendenz dieser Nachrichten? Außer du hast sie alle gelesen. Ich habe sie mir gerade alle nochmal durchgelesen.
Ich habe sie natürlich auch gelesen. Die Tendenz ist ganz klar, okay, Ilzer Zeit zu geben.
Mhm.
Jetzt ist aber die interessante Frage, David. Kommt diese Tendenz wirklich aus einem Urvertrauen in Ilzers Fähigkeiten oder kommt die aus einer gleichen Motivation wie bei mir? Und ich sag dir, was meine Motivation ist.
Ja, hau raus.
Meine Motivation zu sagen, und das kann ich jetzt gleich, um die Spannung rauszunehmen, ich halte diese Gerüchte für Quatsch und auch komplett, ja, es wäre auch komplett die falsche Entscheidung, aber ich glaube, meine Motivation, wenn ich in mein Herz gucke, warum ich so denke, ist nicht, dass ich denke, dass Ilzer ein wahnsinnig kompetenter Mann ist, der Richtige für uns ist, langfristig, sondern ich habe einfach keinen Bock, den nächsten Trainer zu verschleißen. Wir haben einfach so eine wahnsinnige Anzahl an Trainern, die wir in den letzten Jahren einfach nur kaputt gemacht haben und weggeschmissen haben. Ich habe einfach keinen Bock auf den neuen Trainer. Und jetzt hast du dich gerade erst damit angefreundet. Du hast ja quasi jetzt auch Schicker und das ganze Team. Du hast ja quasi die ganze TSG Hoffenheim sturmgrazisiert. Mhm. Wenn du weißt, was
ja,
ich
ja,
meine.
Ja, ja, absolut.
Und jetzt dann Ilzer rauszuschmeißen für irgendjemand, wo du auch nicht weißt, ob der es besser macht, halte ich tatsächlich für einen absoluten Quatsch. Aber wie gesagt, meine Motivation ist absolut nicht dahinter, dass ich sage, dass ich glaube, dass Ilzer der absolut richtige Mann für uns ist. Also da muss er auf jeden Fall noch Arbeit verrichten, um dieses Gefühl in mir herauszulocken, weil momentan bin ich weit davon entfernt, ein Ilzer-Fan zu sein.
Ja, ja, ja. Und ich glaube auch, dass die wenigsten jetzt irgendwie für ihn alles riskieren, alles investieren würden. Aber ja, das ist schon ein Punkt. Und ich finde, dass man den nicht ignorieren darf. Ich habe mir die Statistik sogar vor unserem Podcast nochmal rausgesucht. Wir machen diesen Podcast, Jonas, jetzt seit Juni 2020. Mhm. Also seit fast 5 Jahren. Wie viele Trainerteams gab es denn seitdem? Nicht überlegen, einfach mal eine Zahl sagen. 8. Knapp 5 Jahre.
8.
Oh, das wäre schon sehr viel. 6. 6 Trainerteams, okay. Ist aber auch zu viel. Da rechnen wir uns.
Aber sind da runter. sind da auch solche Interimstrainer mit eingerechnet?
Ich habe jetzt mal Rapp Kaltenbach mitgerechnet, ohne wären es 5. Aber das spricht ja mit Interim für eine Überlebensdauer von 9 oder 10 Monaten und wenn man sie rausrechnet, immer noch nur 11 Monate.
Also ja, kein Trainer kriegt bei uns im Schnitt länger eine Chance als eine Saison.
Ja, ist also so. Im Schnitt, ne, Schreuder, Hoeneß, Breitenreiter, Matarazzo, 1 Jahr. Das ist lächerlich. Also fast niemand hatte 2 Saisonvorbereitungen zur Verfügung und das ist ja auch ein Argument, das hier viele vorgetragen haben, unter anderem auch Jean-Pierre, der uns geschrieben hat, ohne Sommervorbereitung fällt eigentlich ein faires Urteil aus, ist gar nicht möglich und da muss man ihm recht geben eigentlich, ne? Weil und wir jetzt, haben ja schon im Winter gesagt, ja, jetzt hat er endlich mal Zeit, aber diese Zeit, die er da hatte, das waren glaube ich 8-9 Tage. Weil die Spieler ja auch in Urlaub durften und Weihnachten mit ihrer Familie feiern durften. Ne?
Ja, und jetzt kommen wir wieder auf das Thema zu sprechen, wo wir schon 100 Mal drauf zu sprechen kamen. Das Problem sind nicht nur die Trainer, das Problem ist auch die Erwartungshaltung intern der TSG Hoffenheim. Nämlich so eine Hauruck-Politik. Einfach, es funktioniert nicht und innerhalb eines Jahres den nächsten. Es funktioniert nicht den nächsten. Das spricht ganz klar für eine Verunsicherheit der TSG, also das ist einfach kein ruhiges Managen von der ganzen Situation, sondern du suchst einfach nur den Nächsten, bis es jemand mal zufällig schafft. Und man merkt ja mittlerweile, jetzt spätestens beim 5., beim 6., es liegt vielleicht nicht daran. Und jetzt denke ich, jetzt haben zumindest die TSG-Fans, unabhängig davon, ob wir jetzt denken, dass Ilzer der große Mann für uns ist oder nicht. Bei Ilzer hatten wir jetzt zumindest mal das Gefühl, okay, durch Ilzer möchte jetzt die TSG Ruhe reinbekommen. Egal was Ilzer macht, es sei denn, er steigt ab, er bekommt Zeit. Er ist unser großer Mann für die nächsten Jahre, weil da nämlich auch eine ganze Struktur dahinter steckt.
Das wurde ja auch klar vermittelt durch diese Installierung der ganzen Österreicher.
Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich muss wirklich sagen, weder sportlich noch menschlich ist Ilzer momentan einer meiner Lieblingstrainer in der TSG-Historie. Er gehört nicht mal zu den Top 5. Ich bin einfach noch nicht wirklich warm mit ihm geworden. Egal, darum geht's nicht. Und trotzdem teile ich dieses Gefühl, dass ich jetzt nicht möchte, dass dieser Mann schon wieder angezählt wird. Weil das ist doch jetzt mal unsere Lösung. Jetzt gib ihm doch auch mal Zeit. Wir haben quasi den gesamten Verein in eine Grube geschubst für diesen Mann. Also jetzt gib ihm verdammt noch mal Zeit. Alles andere wäre respektlos.
Ja, das ist ein Punkt. Nur noch mal ganz kurz mathematische Klarstellung für die Mathe-Nerds. Meine Rechnung, die ich eben aufgemacht habe, ergibt natürlich nur dann Sinn, wenn Ilzer wirklich im Sommer gehen muss. Weil natürlich so ein Sebastian Hoeneß hatte ja, glaube ich, ungefähr 2 Jahre Zeit oder knappe 2 Jahre. Ich meine nur, wenn man den Wechsel vollziehen würde, hätte jeder Trainer im Schnitt nur 1 Jahr oder so Zeit gehabt in den letzten 5 Jahren. Zum Beispiel bei Schreuder war es ziemlich genau 1 Jahr.
Und bei Breitenreiter war es dafür kürzer, ne?
Deutlich kürzer als 1 Jahr, richtig. Ja, aber ich stimme dir hundertprozentig zu, ne? Also der Schritt, der getan wurde im November und auch davor, war zu groß, um das jetzt so leichtfertig wegzuschmeißen. Und ja, es ist aber trotzdem auch so, wie Jean-Pierre geschrieben hat. Man braucht eine richtige Vorbereitung und man braucht auch die Möglichkeit, dass Ilzer wirklich sich mal richtig mit Schicker hinsetzt und sich überlegt, okay, das ist meine Vision, diese Spieler brauche ich dafür. Wir wissen alle, dass man im Winter nur sehr, sehr schwer Spieler überhaupt bekommt, wenn dann überteuert. Und am Anfang hat ja auch nicht alles geklappt. Das kann ja zum Teil auch an Schicker liegen, der laut Kicker einen sehr guten Ruf intern genießt wohl. Zum Beispiel hat der ja auch, Moment, jetzt darf ich nicht lügen. Wer hat Ranac verpflichtet? Das war, glaube ich, doch nicht Schicker, oder?
Nee, das müsste noch,
Ja, Lisa. Ja, das war noch vorher.
Kramer.
Ja. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass solche Fehlurteile am Anfang natürlich relativ wahrscheinlich sind, wenn man die Liga erstmal wechselt oder neu im Amt ist oder wie auch immer. Also auch so die Transferpolitik von Schicker wird sich ja auch beispielsweise verbessern. Auch wenn er zum Beispiel mit Touré schon mal einen ganz guten Treffer gelandet zu haben scheint.
Genau. Aber nochmal in aller Kürze, wenn ein Fan, der sich als kein Ilzer-Fan outet, trotzdem ganz klar dafür ist, auch wenn es zu einem Saisonende ein komplett neuer Anfang wäre, wenn ich mich trotzdem dafür ausspreche, dass er bleibt, was heißt es im Umkehrschluss? Dass der Verein in den letzten Jahren so viel falsch gemacht hat, dass ich trotzdem der Meinung bin, sollte weiterhin eine Chance bekommen. Ne? Also ich bin quasi da, ich springe für Ilzer in die Bresche, weil mir der Verein gezeigt hat, dass ein Trainerwechsel nichts bringen würde, weil es nämlich größere Probleme gibt als eben diesen Trainer.
Ja, weil sonst sind wir hier bald wirklich oder haben hier so einen ganz, ganz schlechten Ruf weg. Es geht in allen möglichen Bereichen gar nicht immer so sehr darum, wie gut die Performance ist, was am Ende rauskommt, sondern manchmal auch einfach, wie man sich präsentiert. Und so eine Entlassung würde massive Unprofessionalität ausstrahlen. Auch schon, ne, dieses Hickhack um Rosen wurde schon, also von Außenstehenden, als sehr, sehr negativ wahrgenommen. Auch wegen des Timings und so weiter. Ne? Und das kann man sich auch nicht erlauben, weil man ja auch Spieler davon überzeugen will, den Weg mit der TSG zu gehen oder zur TSG zu kommen. Und da braucht man ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Einheitlichkeit, Professionalität. Und das könnten die wenigsten nachvollziehen. Jetzt eine Trennung, zumal ja Ilzer natürlich mit keiner dollen Bilanz, aber vermutlich am Wochenende den Klassenerhalt fix gemacht hat, deutlich vor der Deadline. Auch wenn, das haben wir auch schon mehrmals erwähnt, seine Bilanz genauso gut ist wie die unter Materazzo. Also es gab innerhalb dieser Saison keine krasse Entwicklung, muss man auch sagen.
Genau, aber Ilzer und Schicker sind das Gesicht des neuen TSG-Weges. Ja. Und das jetzt schon vor die Gleise zu schmeißen, wäre ein massiver Fehler, weil, du hast es richtig gesagt, Ilzer hatte keine Saisonvorbereitung und jetzt quasi dem Mann, den man vor Monaten alles Vertrauen geschenkt hat, nicht mal eine Saisonvorbereitung zu geben, das wäre wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Aber jetzt nochmal kurz den Schritt zurück. Warum könnte es sein, jetzt mal ein bisschen Spekulation, ein bisschen Insights, ein bisschen Insider-Informationen. Warum könnte es meiner Meinung nach sein, wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen drüber geredet, dass die Medien das vermelden, obwohl vielleicht intern überhaupt nichts geredet wird. Also Schicker hat ja auch ein Statement abgegeben, wo er gesagt hat, daran ist absolut gar nichts.
Schicker hat klar dementiert beim ORF.
Exakt. Wie kann es jetzt trotzdem sein, dass der Kicker sich darauf stürzt? So, kurz zum Hintergrund. Also Lukas Kwasniok, der Trainer von Paderborn, der glaube ich seit der Saison 2021 in Paderborn ist, da keinen schlechten Job macht. Ich glaube immer wieder so um den Platz 6, Platz 7, hat ja jetzt verkündet, dass er bei Paderborn zum Saisonende einvernehmlich quasi den Vertrag auflöst und quasi nicht mehr Paderborn-Trainer ist. So. Und scheinbar gibt es da auch jetzt Interesse von verschiedenen Bundesligisten. Wie könnte man jetzt darauf kommen, dass wir das sind? Also Lukas Kwasniok wohnt nicht in Paderborn, sondern der wohnt eher in unserem Bereich. Also der wohnt tatsächlich im Heimatdorf von uns beiden, David. Da wohnt nämlich seine Familie. Das heißt, es ist ungefähr so eine Dreiviertelstunde weg von der Sinsheimer Pre-Zero Arena. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man so viele Jahre getrennt war von der Family, weil man eben Trainer von Paderborn war und vielleicht immer nur ein paar Tage oder in den Ferien da war, dann möchte man das vielleicht auch nach ein paar Jahren ändern. Ne? Und jetzt kommt natürlich das so zustande. Kwasniok beendet dafür seinen Vertrag. Bei der TSG Hoffenheim läuft es nicht. TSG Hoffenheim ist natürlich der Bundesliga-Verein, der am nächsten ist zu seinem Wohnort, wo seine Familie wohnt. Und dann ist es natürlich relativ schnell geschwätzt und du kannst relativ schnell eine Story daraus machen. Soweit die Vermutung. Aber David, wo es ein bisschen komisch wird, der Kicker ist eigentlich kein Blatt, der aufgrund solcher lächerlichen lächerlichen quasi Zusammenschlüsse, Gedankenspiele, so eine Meldung raushaut. Also entweder haben wir uns da ein bisschen im Kicker getäuscht oder da steckt eben ein bisschen mehr dahinter. Aber das nur so ein bisschen zum Lukas Kwasniok Insights, warum es sein könnte, dass der jetzt mit der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht wird.
Was der Kicker ja auch noch anführt, das muss man vielleicht noch ergänzen, sind die Aussagen gerade von Baumann und Kramaric, die darauf hindeuten, so der Kicker zumindest, dass das Verhältnis innerhalb der Mannschaft und auch gegenüber dem Trainerteam nicht so doll sei. Und das kann man auf jeden Fall so interpretieren. Jetzt nur nochmal eine wilde Vermutung im Anschluss, ne? Was ich weiß, ist, dass Journalisten natürlich mit Spielern viel sprechen, vor den Kameras, ne? Aber es gibt auch Gespräche hinter den Kameras, also quasi vertrauliche Gespräche, die dürfen aber nicht zitiert werden, ne? Das ist so ein journalistischer Ehrenkodex quasi. Aber du kannst es, wenn du so ein bisschen trickst, quasi benutzen, ne? Ohne deine Quelle anzugeben, dass es da knackst. Und es kann sein, dass so ein Baumann oder Kramaric nach dem offiziellen Statement dem Kicker-Journalisten zum Beispiel noch ein bisschen mehr gesteckt hat. Ne? Und da noch ein bisschen mehr durchgesickert ist, was so interpretiert worden ist. Das ist eine Möglichkeit. Ob das so war, keine Ahnung. Ist aber trotzdem alles ein bisschen dürftig. Ne? Ach so, und der letzte Punkt, das können wir nicht überprüfen. Laut Kicker-Information gibt es Kontakt zwischen der TSG und Lukas Kwasniok.
Ne? Gibt es einen Kontakt, fände ich das eigentlich schon Verrat. Das wäre wirklich krass, wenn es Kontakt gibt.
Zum jetzigen Zeitpunkt absurd. Gerade auch eben, um Ilzer zu ersetzen. Also das ist...
Ja, das wäre wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Aber guck mal, als ob Schicker sowas machen würde. Weißt du, also das sind
auch
ja
das auch... Schicker hat das übrigens auch dementiert. Beziehungsweise genau genommen hat er dementiert, dass er selbst Kontakt hatte.
Okay, aber wer soll sonst Kontakt haben? Hat Dietmar Hopp ihn persönlich angerufen?
Naja, ich glaube, die Formulierung von Schicker war tatsächlich, ich als sportlich Verantwortlicher kann garantieren, dass ich keinen Kontakt zu Lukas Kwasniok habe oder so.
Okay.
Ja, keine Ahnung. Aber
zu dem Thema, kleiner Exkurs, hast du die ZDF-Doku FC Hollywood gesehen?
In Ausschnitten, nicht komplett.
Guckst dir unbedingt komplett an, genau das, was du gerade beschrieben hast mit diesen Interviews abseits von Kameras, hat ja Lothar Matthäus erfunden quasi und hat die ganze Zeit der Bild irgendwas gesteckt. Weltklasse-Doku, guckst du dir auf jeden Fall an. Jeder von euch, der es nicht gesehen hat.
ZDF-Mediathek, ne? FC Hollywood.
ZDF-Mediathek, FC Hollywood, da geht es quasi um diese 90er Jahre beim FC Bayern München mit Basler, mit Lothar Matthäus, mit Strunz, mit Helmer.
Klinsmann spielt, glaube ich, auch eine große Rolle.
Ja, also ist Weltklasse. Wirklich, das ist der Vorgänger von RTL 2 Trash TV. Weltklasse. Große Empfehlung.
Ja, gucke ich auch nochmal rein. Ich habe es irgendwann mal also im linearen Fernsehen gesehen und dann aber nicht mehr weitergeschaut. Muss mal gucken. Und ich glaube, es gibt auch noch weitere Folgen, die dann bis in die späten 90er voranschreiten, was ja dann auch relativ nah an unserer Kindheit ist und an den Spielern, die wir kennen.
Genau. Also ich glaube, es gibt 5 oder 6 Folgen. Ey, die guckt man einfach so weg. Also wirklich, David, guckst du dir auf jeden Fall an.
Ja, alles klar, mache ich. Und trotzdem, ich glaube, wir müssen das jetzt hier so stehen lassen, was diesen Kicker-Bericht angeht, aber ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Wir können uns nicht vorstellen, dass da viel dran ist und es spricht auch nicht so viel dafür. Trotzdem, die 5 Jahre Erfahrung im Podcast mit dem Kicker zeigen, dass der Kicker eigentlich selten komplett daneben liegt. Wirklich selten.
Ja, das ist das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt. Ansonsten müssen wir jetzt eigentlich, David, unsere Meinung stehen lassen. Ich glaube, wir können den Hoffefunk-Glaubwürdigkeitscheck, dass Lukas Kwasniok jetzt im Sommer Ilze ersetzt. Wo wollen wir uns festlegen prozentual? Bei 5% vielleicht?
Also um das Bravo-Sport-Rating zu benutzen, würde ich sagen 0,5 von 5 Fußbällen.
Genau, aber das wären ja sogar ein bisschen mehr, sagen wir mal 10% etwa.
Ja, vielleicht 1/4 von 5 Fußbällen.
Genau, also wirklich sehr wenig Glaubwürdigkeit, weil selbst wenn du das Vertrauen in Ilze verloren hättest, machst du den Verein lächerlich, wenn du dich jetzt von ihm trennst. Und wie gesagt, gib ihm diese Sommervorbereitung. Wenigstens das hat er verdient. Und das sage ich als kein Christian-Ilzer-Fan.
Ja.
Und ich glaube, so lassen wir das Ganze stehen.
Genau. Ein letzter Gedanke noch, der passt dazu, aber führt auch ein bisschen davon weg. Natürlich ist der Trainer die Stellschraube, an der du am meisten schrauben kannst, aber die letzten 2-3 Jahre zeigen, dass der Trainer höchstens eine von ganz vielen Stellschrauben ist, die bei der TSG nachgedreht werden müssten. Ne? Und es gibt da ganz viele andere, die einem auch Sorgen bereiten. Und ich will da jetzt überhaupt nicht lästern, weil wir überhaupt keine Insights haben. Aber genauso gut könnte man sich auch fragen, warum seit Jahren, auch in dieser Saison, wir haben kaum drüber gesprochen, so viele Verletzungsprobleme auftreten bei der TSG und Spieler relativ spät wieder zurückkommen. Ne, auch so ein Samaseku direkt wieder Muskelverletzung. Oder Kabak und Prömel, also gut verlief das ja offenbar nicht. Also ich weiß, dass es natürlich ein absoluter Optimalfall ist, dass man nach 6-7 Monaten wieder auf dem Platz steht, aber Prömel und Kabak scheinen jetzt nach über 8 Monaten noch relativ weit weg zu sein. Und das ist einfach auch was, was sich wie ein roter Faden durchzieht und auch daran könnte man drehen. Ich bin da aber vorsichtig, weil ich ja, wie gesagt, keine Einblicke habe. Das kann auch einfach ein gewisser Zufall sein oder an anderen Sachen liegen. Aber dass das zum Beispiel am Trainer liegt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ja verschiedene Trainer seit Hoeneß eigentlich genau diese Problematik haben, dass ihnen immer relativ, relativ viele Spiele ausfallen. Ne? Aktuell sind es ja zum Beispiel Kabak, Östiger aus anderen Gründen, Prasses ausgefallen, Lenz, Samaseku, Prömel, Bebu. Das ist schon ziemlich viel. Darüber haben wir aber kaum geredet, weil wir seit Jahren eigentlich gewohnt sind.
Waren aber auch schon mal deutlich mehr.
Ja, eben, aber guck mal zu anderen Bundesligisten. Guck dir mal den SC Freiburg an. Die haben viel, viel weniger Probleme. Da fällt genau ein Stammspieler aus und das ist Atubolu. Alle anderen Stammspieler, wohlgemerkt, sind fit. Bei uns ist das nie
aber
so.
Ja, da jetzt aber zu sehr in die Tiefe zu gehen, manchmal ist es auch einfach Pech.
Nein, und genau.
Ja, wir haben,
ist ja nur ein Beispiel.
Ne, wir haben halt auch ein paar sehr verletzungsanfällige Spieler in unseren Reihen. Ne?
Klar, grade Dennis also, Geiger vielleicht zum Beispiel.
Genau, und gerade auch, wenn man beispielsweise so die Historie von einem Ozan Kabak sich angeguckt hätte, weiß man auch, dass Kabak schon häufiger in seiner Karriere, in seinen jungen Jahren schon verletzt war. Das heißt, Kabak ist da einfach aufgrund seiner Spielweise schon ziemlich anfällig. Heißt trotzdem natürlich, dass Kabak, ich vermisse ihn wahnsinnig. Kabak würde so eine Stabilität in unsere Viererkette bringen. Deswegen freue ich mich da wirklich auf die neue Saison, so wie Christian Ilzer vermutlich auch, dass er da ein bisschen mit Kabak wieder planen kann.
Ja, absolut. Und ich will wirklich dieses Beispiel mit der medizinischen Abteilung nur als Beispiel verstanden wissen, dass es einfach seit Jahren ganz viele verschiedene Probleme gibt, die nichts mit dem Trainer zu tun haben können, außer wir engagieren nur Idioten. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. So ein Sebastian Hoeneß hat gezeigt, was er kann. André Breitenreiter hat in der Vergangenheit auch schon ordentliche Spiele abgeliefert bei anderen Clubs und keiner kriegt gewisse Sachen in den Griff. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt der Grund dann für den Frust von so einem André Kramaric, über den wir eben gesprochen haben.
Ja, David, letztes Thema vielleicht. Ich glaube, wir brauchen heute nicht so viel über Freiburg sprechen.
Nee.
Weil, wie gesagt, wir müssen ja jetzt erstmal gar nicht mehr punkten, die anderen müssen erstmal ins Rollen kommen und gegen Freiburg, in Freiburg, sehen wir eh mal scheiße aus. Das heißt, wenn wir da einen Punkt holen, also das unterschreibe ich dir sofort. Aber ein letztes Gedankenspiel. Kannst du dich daran erinnern, die Zeiten bei Kleine Story, um dann den Bogen zu spannen? Bei Argentinien gab es ja sehr lange das Gerücht, dass eigentlich vollkommen egal ist, wer Argentinien trainiert, weil Messi eh die Aufstellung in den Kader macht. So hat es ja auch laut Gerüchten mal Carlos Tevez nicht in den Kader für die Weltmeisterschaft geschafft, weil Messi hat, er hat keinen Bock, dass Tevez dabei ist, weil es ein Arschgesicht ist. So, geht natürlich auf professioneller Ebene eigentlich nicht, dass ein Spieler so den Trainer untergräbt. Jetzt um den Bogen zu spannen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und jetzt, ich weiß es nicht, ist André Kramaric, der ist ja momentan, der ist einfach unantastbar. Ne? Aufgrund seiner Leistung, aufgrund seines Legendenstatuses bei uns. Ist André Kramaric mittlerweile so ein bisschen so auch der ewige Bruttler gewesen, der auch intern viel gegen Trainer arbeitet und es einfach so stehen lässt? Also hat es ein Trainer momentan auch einfach sehr, sehr schwer, eine Mannschaft zu trainieren, in der André Kramaric ist? Weil André Kramaric einfach intern sehr, sehr viel Meinung streut? Nur ein Gedankenspiel, keine Ahnung.
Möglich. Also aktuell wirkt es so. Ich habe nur das Gefühl, wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Vergangenheit blicken, glaube ich eigentlich nicht, dass Schreuder, Hoeneß oder Breitenreiter dieses Problem hatten. Da hat sich Kramaric jetzt nicht besonders auffällig verhalten. Auch wenn es darum ging, dass er dann doch mal wieder Zehner gespielt hat, doch mal wieder Mittelstürmer, doch mal wieder rechts außen. Also das ist, glaube ich, eher eine neue Entwicklung, die durch diesen Frust auftritt, dass einfach Probleme, die jeder kennt, die jeder weiß, von denen jeder auch weiß, dass man sie lösen muss, dass sie keiner gelöst kriegt. Deswegen weiß ich nicht, aber vielleicht ist er jetzt auch mit der Erfahrung an dem Punkt, dass er mehr mitreden will und nicht mehr so viel stehen lässt, aber ich würde ihn da nicht so sehr im Verdacht sehen.
Ja, aber wie gesagt, ich sag nur, vor 2-3 Jahren habe ich André Kramaric, ehrlich gesagt, auch wenn er manchmal irgendwie als zweiter, dritter Kapitän die Binde anhatte, ich habe André Kramaric eigentlich nie als Führungsspieler wahrgenommen. Mittlerweile schon. Und er nimmt auch die Rolle für sich an. Aber ich sag nur so viel, sowas kann Segen und Fluch zugleich sein. Also wenn ein Spieler wie Kramaric einen sehr guten Draht zum Trainer hat, dann kann so jemand extrem effektiv sein. Dann kann so jemand wie das Sprachrohr zwischen Mannschaft und dem Trainer sein. Ne, und kann auch vermitteln. Wenn Kramaric, und das ist nur das letzte Gedankenspiel, hat ein André Kramaric dich auf dem Kieker und kann dich nicht leiden, ich glaube, dann hast du es einfach bei der TSG sehr, sehr schwer. Und damit will ich nicht sagen, dass Kramaric Ilzer nicht leiden kann, sondern ich sage nur, mag ein André Kramaric dich nicht, hast du es bei uns sehr schwer.
Gilt aber genauso, denke ich, was vielleicht einen Baumann oder vielleicht sogar auch einen Kadarzabek angeht, der vielleicht nach außen nicht so wirkt, weil es eben intern dann doch so ein paar Leute gibt. Grilic war ja offenbar auch so einer, hat der Kicker mal vermeldet, der da, wie soll ich sagen, schlechte Stimmung machen kann. Kann man sich ja auch in jedem Job vorstellen. Wenn der Chef sich gegenüber einem Kollegen, der sehr, sehr gut vernetzt ist, schlecht verhält, ist es ein großes Problem. Weil dann dieser gut vernetzte Kollege schlechte Stimmung verbreitet im Kollegium, weil alle denken, was? Du kannst doch nicht mit Dieter so umgehen. Wenn du das aber machst gegenüber einem schlecht vernetzten Kollegen, was weiß ich, wäre es bei uns wahrscheinlich eher schlecht vernetzt, naja, so ein Neuer wie Gendrey. Das ist nichts gegen Gendrey, sondern einfach nur, weil er neu ist. Dann hat das weniger Auswirkungen. Und deswegen denke ich auch, dass man sich gerade mit so einem Kramaric oder Baumann auf keinen Fall krass verscherzen darf, ja.
Aber das ist wahrscheinlich in jedem Fall so. Und das mag ich übrigens auch an dem Pavel Kadarzabek so. Kadarzabek hat nicht den Anspruch, ein Führungsspieler zu sein, ist es aber trotzdem über die Jahre auf dem Platz geworden, weil er einfach ein Vorbild auf dem Platz ist. Und ich glaube, deswegen hat er sich wahrscheinlich, auch wenn er nach außen hin für uns ein sehr ruhiger Mensch ist, ich glaube, dass der sich in der Kabine auch schon zu Wort meldet, keine Frage. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, warum, glaube ich, so ein Grilic manchmal bei vielen Trainern aneckt, weil ich glaube, ein Grilic, der würde auch reden, wenn seine Leistung nicht stimmt. Und ein Pavel will erst die Leistung auf den Platz bringen und redet dann. Und du weißt so ein bisschen, was ich meine.
Und der wird jetzt auf keinen Fall ein Interview geben, weil er draußen saß. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Ne? Und irgendwie über den Trainer ablästern, weil er nicht eingewechselt wurde. Das ist aus meiner Sicht vollkommen unvorstellbar. Und gleichzeitig aber auch ein Problem, darüber werden wir heute nicht mehr sprechen, aber natürlich in den nächsten Monaten, es steht uns ein großer, großer Umbruch bevor. Man darf aber nicht vergessen, dass man 3 bis 4 Säulen zwingend behalten muss, nicht nur wegen der Leistung auf dem Platz, sondern auch wegen der Stimmung in der Kabine.
Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube, so ein Pavel unterschätzen viele, aber ich würde echt Pavel, weißt du, wir haben ja viele Legenden, Kramaric, Baumann, aber Kadarzabek, das ist so ein bisschen die versteckte Legende bei uns. Die nicht offensichtliche Legende. Deswegen ist jedes einzelne Trikot, David, was du von ihm hast, sehr gut investiert.
Und wenn es ganz, ganz schlimm läuft, wird es vielleicht sogar das letzte sein. Fände ich krass, aber ich glaube, ist nichts mehr für die heutige Folge. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Auch mit seinen Einsatzzeiten. Aber in jedem Fall können wir die Folge, denke ich, positiv beenden, weil du hast es gesagt, wir müssen jetzt erstmal nicht mehr so viel. Und das kann ja auch eine Art von Befreiung sein, denn die Jungs wissen ja auch, diese 8 Punkte sind echt viel und das kann einem auch so eine gewisse Leichtigkeit geben. Wir werden es beobachten am Wochenende. Und Jonas, ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch und bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.